ARD Sounds.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallo Kim, du bist so fern. Bist du's oder ist das eine KI?
So fern und doch so nah, mein Lieber. Hallihallo euch allen. Nee, ich bin in Baden-Baden. Ich bin ja viermal im Jahr hier in Baden-Baden.
Gehst du zur
Kur? Und mal schön meine ganze Kohle, meine richtig viele, reichliche Kohle, die ich ja beim RBB verdiene, hier im Casino auf den Kopf zu knallen.
Ach so, und dennoch Rennbahn, ne? Das ist ja auch schön.
Galopprennen,
das liebst du ja so. Das liebst du ja so.
Ja, genau.
Sonst ja eher in Hoppegarten, aber jetzt in Baden-Baden. Also das ist ja schon eine Leistung.
Genau. Wir haben hier die Sendung Sagt die Wahrheit. Michael Antwerp ist moderiert. Smudo von den Fantastischen Vier. Bodo Bach hat eine Testfall vom RBB. Und Pierre M. Krause und ich, wir sind so, so ein großer Pool. Und ich mache das seit fast auch schon 30 Jahren, diese Sendung. Und dann sind wir immer 4 Tage hier und zeichnen 9 Sendungen auf.
Das ist also eine ganze Staffel.
Vier Staffeln machen wir. Und also jetzt haben wir gerade eine Staffel aufgezeichnet. Aber dann,
du bist genau, ja noch gut beschäftigt. Also du
Sagt die Wahrheit hat ja immer so tolle Themen und so tolle Gäste. Und unter anderem war gestern eine Frau da, die Psychologin ist und das Thema Neid untersucht hat, wissenschaftlich. Mhm. Das finde ich ja spektakulär. Also ich muss sagen, ich war als Kind schrecklich neidisch. Also das kann ich aus heutiger Sicht wirklich so als Neid bezeichnen.
Auf wen oder
kennst
was?
Kennst du das Gefühl?
Also eigentlich weniger. Auf wen oder was warst du neidisch?
Ja, ich war also auf alles neidisch. Auf Mädchen, die Prinzessin sein durften, Fasching und ich so ein Till-Eulenspiegel-Outfit, was ich heute entzückend finde. Aber ich war auf alles neidisch, wenn jemand schneller im Sport war, weil ich war immer eine Niete im Sport. Also alles aber aus dem Gedanken heraus, ich müsste besser sein, beziehungsweise habe es mir selber gar nicht so zugetraut. Das,
genau,
deshalb war ich neidisch.
Auch, das
im Vergleich,
denn,
ne?
Ist dann doch nicht so richtig Neid, sondern eher mangelndes Selbstbewusstsein, weil das war ja nicht objektiv, dass du neidisch sein musstest, weil es denen nur so viel besser ging als dir.
Ich habe es nie, glaube ich, jemanden geneidet, aber ich hätte mich gefreut, wenn sie schlechter gewesen wäre als ich.
Ja, aber wir Deutschen neigen ja so zum Neid auf den Nachbarn, wenn der ein besseres Auto hat. Das hat ja auch so eine lange Tradition. Ist auch so, in Deutschland weiß auch nie jemand, was er verdient. Ne? Wenn du den fragst, was verdienst du denn oder was bekommst du denn? Na, das weiß ich gar nicht. Das ist so. In Amerika ist das ganz anders. Da sagen die, ja, ich habe da 500.000 Dollar und arbeite dran an der Million. Das finde ich ganz in Ordnung. Oder wenn die viele Autos haben, dann holen die aus der Garage raus, wenn Besuch kommt. In Deutschland packt man sie in die Garage rein, damit die nicht neidisch werden. Also es ist eine andere Mentalität. Ne?
Was hast denn du als Bürgermeister verdient?
Zu wenig. Aber andere würden sagen, viel zu viel. Nein, also das war im Vergleich zu den Jobs in der Wirtschaft oder bei der Kreissparkasse. Ich habe immer gesagt, der Leiter der Kreissparkasse kriegt mehr als der oder das Doppelte vom regierenden Bürgermeister. So, aber das macht man auch nicht des Geldes wegen. Aber das ist auch so eine Diskussion. Die Leute denken ja sowieso, die Politik, die müsste am liebsten noch Geld mitbringen, bevor sie überhaupt was bekommt. Da gibt es ja auch immer Neid auf irgendwelche Privilegien oder so. Das ist in Deutschland so ein bisschen genetisch.
Ja, wir denken auf jeden Fall, dass ihr natürlich sensationelle Renten und Sonstiges bekommt, was uns einfach, was wir nicht so erreichen werden.
So
also,
ist das.
Ja.
Und
aber das stimmt schon, du hast recht, das ist sehr deutsch. Dann hatten wir noch einen Mann da, der Biker ist, also der mit seinem Motorrad durch die Welt fährt, aber mit einer Katze. Mit einer Katze. Der hatte in der Mongolei ein Katzenbaby gefunden und hat es gerettet, das Katzenbaby. Und seitdem ging es nicht mehr von ihm weg. Und dann hat er es halt in so ein Säckchen gepackt.
Ja.
Und seitdem sind die seit Jahren, die ist jetzt 13, glaube ich, sind die seitdem unterwegs gemeinsam. 22 Länder. In den heißen Ländern hat er eine Klimaanlage, so eine kleine, in den Sack gebaut. Und die sitzt auch gerne auf seiner Schulter und fährt mit.
Und die hat
das
er bestimmt auch so eine Bikerbrille auf, ist wahrscheinlich.
Nee. Er sagt dann, das braucht die nicht. Habe ich auch erst gesagt. Nee, aber die war mit im Studio. Das fand ich auch toll. Und dann hatten wir noch eine Frau. Ey, Klaus, ich liebe diese Sendung, weil die einfach, du hast wirklich vom Leibwächter, beim Papst, von persönliche Assistenz von Lady Diana. Wir haben wirklich alle da, Staubsaugervertreter, alles. Und dann war noch eine Frau da, die du kennst das, wenn die so einen straffen, in der Artistik, so einen straffen Zopf haben und an den Haaren diese Artistik machen, sich da an den Haaren am Seil. Wie das geht, weiß ich nicht, ohne dass du dich skalpierst. Und ich mache die Sendung so lange. Und als die gestern in die Höhe ging, da sind mir die Tränen gekommen. Weil ich so berührt war, weil ich das so schön fand. Ja.
Also Haarausfall sollte man da eher nicht haben, sonst stürzt du da.
Die hat uns das auch genau erklärt. 0,5 Millimeter kann so und so viel, 0, keine Ahnung, Gramm tragen. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ist aber immer faszinierend, diese Akrobatik ja sowieso, diese Körperbeherrschung und was die mit ihrem Körper alles machen. Aber ich möchte auch nicht wissen, wie die da immer alle trainieren müssen. Ja.
Und bezahlt werden, wenn wir schon mal nochmal dabei sind. Ne?
Naja,
also
gut,
bezahlt so viel werden die nicht, allen nicht, nee, nicht eben so gut, nicht gut. Ne? Nee.
Also vielleicht die Spitzenleute, aber ansonsten ist das so eine, ja, das ist eine Überzeugungssache, so eine Obsession, die die haben, wie auch Schauspieler und andere Künstlerinnen und Künstler anfangen und keine Garantie haben, dass sie damit auch ihr Geld verdienen können, sondern oft ja tatsächlich zum Arbeitsamt müssen, um ihre Stütze
abzuholen. Wie oft habe ich das im Friedrichstadtpalast auch gedacht? Ich habe ja da auch länger gearbeitet. Die Artisten und Artistinnen, wo du den Mund nicht zukriegst und so voller Ehrfurcht davor stehst und beeindruckt bist, mit wie viel Glamour und Licht und Glitzer, die da auf der Bühne ihre Kunst machen und dann gehen die da in der WG und wohnen da alle zusammen und sind auch wirklich zufrieden und glücklich. Also ich glaube, da sorgt der Palast auch immer dafür, dass die alle eine gute Unterkunft haben, aber da ist dann der Glamour und der Glanz weg und machen dann ihre Dosen vielleicht auch auf abends noch.
Und die Tänzer werden ja beispielsweise relativ jung entlassen, also so spätestens mit 35, weil die dürfen da nicht 15 Dienstjahre haben, sonst sind sie unkündbar. Also werden die früh entlassen und nicht jeder kann da Choreograf werden. Oder früher noch zu DDR-Zeiten im Friedrichstadtpalast, die konnten dann noch irgendwie da arbeiten im Ticketsystem oder weiß ich was. Aber es ist auch heute nicht mehr so. Das ist also auch eine Herausforderung. Was macht man dann, wenn die aktive Karriere vorbei ist? Also ein schwieriger Job. Aber da habt ihr interessante Themen ja da in Baden-Baden bislang bearbeitet.
Ja, ich liebe das wirklich sehr.
So, deine Woche war ja damit jetzt in Baden-Baden ausgefüllt, könnte man sagen.
Genau. Ne? Aber was hast denn du in der Zeit gemacht?
Sehr schöne Sachen eigentlich. Sehr viel mit Kultur. Dein Favorit ja, der ist ja 70 Jahre alt geworden, der Herbert Grönemeyer, am Sonntag.
Sag nicht, er hat gefeiert und du warst da.
Ich war da, ja. Ich war da. Es war eine Überraschungsparty für ihn. Er wusste auch nicht, wie es da so richtig läuft. Und waren viele Leute da und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, was mir bei Herbert Grönemeyer so besonders viel Spaß macht, die Lebensfreude, die der so ausstrahlt. Und auch noch dieses mit 70 Jahren so jungenhaft zu sein. Ja, bei seinen Konzerten, der rennt ja da 3 Stunden lang über die Bühne. Ja, da wären wir alle flach. Ja, und der singt noch dazu und macht da keine Pause. Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der ARD war eine super Dokumentation über ihn da am Montag. Ist auch sicherlich noch in der Mediathek. Ganz tolles Porträt, weil vieles weiß man ja auch nicht, wie der angefangen hat, so mit Zadek im Schauspiel. Und er hat gesagt, er war ein schlechter Schauspieler und so. Und Herbert musste ihm da so recht geben. Und wie die Karriere, wie das so lief, ist schon beeindruckend. Also wirklich ein Weltstar. Sehr viel Engagement, auch sozialem Engagement.
Aber genau, und das sind aber alles die Punkte, weshalb ich ihn als Frau, als Mann so toll finde. Also ich Frau ihn als Mann so toll finde. Also den Künstler natürlich auch, aber dieses, ich finde Menschen einfach toll, die fröhlich sind, die verspielt auch noch höherem Alter sind, die einfach eine Lebensfreude ausstrahlen. Bei aller Skepsis und Kritik und aber das Leben gut anpacken und das und dieses soziale Engagement und alles, also er ist so ein Gesamtpaket. Und der war noch so alles. Warum war ich eigentlich nicht eingeladen? Hast du mal nachgefragt?
Das weiß ich nicht. Nein, das habe ich nicht nachgefragt. Und ja, ich kannte die meisten auch nicht. Also, aber war eine wirklich tolle Veranstaltung. Will nicht zu viel davon erzählen, weil es ja eine private Feier war und das soll ja auch privat bleiben.
Ja, okay.
Wirklich, da wir ihn ja auch hier bei uns hatten, verfolgen wir ihn ja nochmal besonders. Wirklich ein wahnsinnig toller Mann und er wird uns ja sicherlich noch mit vielen neuen Songs überraschen und uns viel geben. Das ist schön. Dann war ich am war ich am Sonntag dann auch noch zu einer zwiespältigen Veranstaltung, eine Gedenkveranstaltung im Deutschen Theater. Der ehemalige Intendant Bernd Wilms ist im Alter von 85 Jahren dieses Jahr im Januar gestorben. Und da hat das Theater ihm zu Ehren nochmal eine Veranstaltung gemacht mit Weggefährtinnen, mit Schauspielerinnen, Schauspielern, Regisseuren und Familie. Und da wurde wirklich ganz toll das zelebriert. Es war sehr traurig teilweise, die Tränen flossen, aber es war auch lustig und zukunftsbejahend. Und es war eine tolle Veranstaltung, die ihm gerecht geworden ist. Und wir denken da an Bernd Wilms, der lange Gorki-Theater-Intendant war und dann deutsches Theater. Der hat also viel für diese Stadt auch getan.
Toll, dass es dann sowas gibt, ne? Dass man das nochmal so mit Ehre verabschiedet. Hast du auch geweint?
Ich habe auch mal geweint, ja. Also das war einfach anrührend. Nee, richtig schön. Also man geht ja da, schön klingt immer so blöd, ja, bei so einer Veranstaltung. Aber es war so eine Balance zwischen wirklich tiefer Trauer und aber auch Zukunftsgewandtheit und stolz zu sein, was er geleistet hat. Und das war fürs Deutsche Theater, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, am Montag war ich auch noch mal in der Bar Jeder Vernunft bei Rainer Bielfeld. Ein wunderbares Konzert, kennen nicht so viele, glaube ich. Rainer Bielfeld hat lange Gail Tufts begleitet und andere Künstlerinnen und Künstler. Ein toller Pianist, aber auch der komponiert und schreibt Texte. Und die gingen auch so unter die Haut, ja, so dass es war wieder diese Atmosphäre, diese spezielle Atmosphäre in der Bar Jeder Vernunft, so intim, ja, und toll, Wahnsinn. Ja, also ich war total in Kultur, also. Na, du musst ja eben da in Baden-Baden alles genießen, ist ja auch sehr schön, ne?
Ja, ich habe den Hund dabei, das ist ein wahrer Genuss, 7 Stunden mit dem Hund im Zug zu sitzen. Ja. Wobei, das ging eigentlich alles. Aber ganz ehrlich, meine Glück. Lieben, mein Andre und Mira, die Eltern, die Pateneltern quasi, oder die, mit denen ich mir ja Fritzi teile, die sind gerade auf Hochzeitsreise. Ich glaube, die sind 52 Jahre verheiratet und machen jedes Jahr eine kleine Reise. Und selbstverständlich.
Ach, jedes Jahr, das ist aber schön, ja.
Süß, ne?
Ja, ganz süß, ja.
Ja, und jetzt sind sie natürlich unterwegs. Und natürlich sollen sie das bitte auch machen. Und ganz egal, ob das jetzt hier mit Fritzi eben die neuen Sendungen, das macht sie super, wie gesagt. Und morgen fahren wir nach Berlin. Ja, heute Nacht fahren wir nach Berlin. Am Freitag habe ich Geburtstag. Übrigens, falls du es... ich habe Freitag Geburtstag, Klaus.
Ja,
da fahre ich nach Dresden.
Ach, da fährst du nach Dresden.
Na, feiern wir in Dresden, weil meine Freundin die Charlotte in Komödie in Dresden Premiere feiert. Und dann tue ich so, als wäre das meine Geburtstagsparty.
Ja, das genau. Ist ja auch praktisch. Naja, also in meinem Kalender ist das vermerkt, ne? So auf die Einladung habe ich ja immer noch gewartet, aber jetzt weiß ich,
die kommt. Ich mache danach eine große Party.
Ach, du machst mal eine große Party wieder. Na, sehr schön.
Wir gehen essen.
Ja, du kannst es dir jetzt ja höchstwahrscheinlich auch leisten, weil die Bundesregierung dir doch den Spritpreis ermäßigt.
So. Das ist ein richtig gutes Thema, was du da anschneidest, weil ich habe es, wenn ich ehrlich bin, immer noch nicht verstanden. Ist das jetzt wieder hier so Opium fürs Volk oder habe ich da wirklich am Ende was davon?
Na, das wollen wir mal hoffen, dass wir alle was davon haben. Also es soll ja erstmal, da muss jetzt noch der Bundestag, Bundesrat müssen noch das Gesetz beschließen, die Absenkung da der CO2-Abgabe in Höhe von 17 Cent. Und ab 1. Mai soll das gelten. Und dann müsste ja eigentlich nach der beabsichtigten Logik da der Spritpreis tatsächlich um 17 Cent da mal sinken. Das ist aber keine Garantie, weil die Mineralölkonzerne sind ja alleine in der Lage, den Preis zu gestalten.
Nun muss man, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Muss der Staat da nicht stärker auch eingreifen?
Naja, er sollte eingreifen. Wir sind ja alle elementar betroffen. Vor allen Dingen diejenigen, die viel Auto fahren müssen, nicht weil sie es wollen. Also ich fahre ja relativ wenig, aber sind ja viele elementar betroffen. Und da muss irgendwas gemacht werden. Aber es wäre auch mal sinnvoll, dass man sich das ganze System mal anschaut und vornimmt. Weil da ist ja der Spritpreis, ist ja, wenn er jetzt so bei 2 Euro ist, ist ja nicht nur das, was die Konzerne kassieren, sondern der Staat kassiert ja mit verschiedenen Steuern, Energiesteuer, CO2-Abgabe plus Mehrwertsteuer und so auch in der Größenordnung von 50% ja auch immer mit ab. So, und dann weiß man nicht so genau, warum in anderen Ländern der Preis ja deutlich geringer ist. So liegt es jetzt an den zu hohen Steuern, die in Deutschland kassiert werden, denn wäre der Staat verantwortlich? Oder nutzen
wir... Warte mal ganz kurz, es gibt ja auch einen staatlichen Anteil am Sprit, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ja, ja, das ist ungefähr, je nach Berechnung, 50, manche sagen sogar 60% des gesamten Preises. Ne? Da zahlt man dann beispielsweise, haben wir das auch mal aufgeschrieben, 65,4 Cent für Benzin, Energiesteuer. So. Und dann gibt es noch eine CO2-Steuer, im Durchschnitt auch so von 17-18%. Dann kommen noch die 19% Mehrwertsteuer drauf. Also der Staat kassiert dann natürlich auch mit ab. Das ist der eine Block. Der andere ist das, was ja das kostet, der Einkauf des Benzins und dann ja natürlich der Betrieb der Tankstellen, Personal und was da alles zusammen. Und dann noch der Gewinn der Konzerne. So. Und jetzt müsste man, das habe ich aber auch noch irgendwo gelesen, mal analysieren, warum ist das in Polen alles viel billiger? Liegt es daran, dass der Staat weniger abkassiert oder weil die Konzerne weniger abkassieren? Das müsste man ja dann mal vergleichen, damit man das sieht. Es gibt aber keinen Automatismus bei diesem System jetzt, und es gilt ja auch nur für 2 Monate, also Mai, Juni, ab 1. Juli ist dann ja wieder die alte Regelung, dann gibt es keinen Automatismus, dass tatsächlich du als Kunde sagen kannst, ich möchte jetzt 17 Cent weniger bezahlen, weil der Preis ist ja dynamisch. Da erhöhen die nochmal kurz vorher vom 1. Mai und dann haben sie schon wieder drin.
So, und da ist ja jetzt auch der Konflikt zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium, zwischen Reiche und Klingbeil, ist ja da auch entstanden, beziehungsweise auch Merz, also dieser Konflikt. Kannst du uns das mal so ein bisschen genauer einordnen? Also die Reiche, Katharina Reich, ist ja ordentlich nach vorne geprescht.
Naja gut, sie ist CDU und der Klingbeil ist SPD, da gibt es ja elementare Grundunterscheidungen in der Auffassung, wie soll man mit der Energiepolitik in Gänze umgehen. So, und da hat sie eine andere, die ist ja sehr konservativ, wirtschaftsliberal und hat so die Grundposition, der Staat soll sich in die Preisgestaltung eigentlich gar nicht einmischen. So. Und dann gibt es ja noch die anderen Fragen, was soll gefördert werden, soll das Elektromobil gefördert werden oder nicht und hin und her, soll man die Pendlerpauschale erhöhen, ja oder nein. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. So. Und das ist zum Konflikt gekommen, und zwar öffentlich. Auch nachdem Herr Merz gesagt hat, die beiden sollen sich an einen Tisch setzen, sollen gemeinsam Vorschlag erarbeiten. Und dann hat nächsten Tag hat Klingbeil da so eine Konferenz gemacht mit den Gewerkschaften, mit den Unternehmen, die dafür zuständig sind. Und dann hat sie parallel eine Pressekonferenz gemacht und hat dann mal auf den Pudding gehauen. Und das hat Herrn Merz nicht so sehr amüsiert. Und dann hat er mal Dudu gemacht, aber Konsequenzen für Frau Reiche hat das nicht. Ist wieder mal ein weiterer Punkt, wo deutlich wird, dass in dieser Koalition es rumst und wesentliche Entscheidungen nicht schnell getroffen werden können.
Aber das heißt doch, ich meine, wir kommen aus der Ampel, wir haben jetzt diese Regierung und wir haben einfach nie das Gefühl von, da ist jetzt mal ein Anker, da können wir uns dran festhalten, daran können wir unsere Visionen aufbauen, da können wir vertrauen. Was ist los?
Naja, die haben ja lange da verhandelt, also nette, glaube ich, 24 Stunden, über 2 Tage in Tegel, da in der Villa Borsig, ja, kennen viele auch nicht, ist vom Außenministerium so ein Gästehaus und Tagungsstätte, da haben die sich da in Klausur begeben, ist auch nichts rausgekommen in der Zeit, das war mal schon mal ganz gut. So, und dann hieß es ja, sie wollen einerseits die Energiefrage klären mit den Benzinpreisen. Ja, warum sie da so lange gebraucht haben, um die 17 Cent da abzusenken, weiß ich auch nicht, für 2 Monate. Dann haben sie noch beschlossen, dass die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern bis zu 1.000 Euro Sonderprämie zahlen können. Und die ist dann abgaben- und steuerfrei. Mal sehen, ob das überhaupt eine Wirkung hat. Und vor allem, wer bekommt das? Einige Unternehmen werden es vielleicht machen, andere eben nicht. Ist auch wieder eine Frage der Gerechtigkeit. Oh, so, und dann haben sie versprochen, dass sie beim Thema Gesundheitsreform endlich mal einen Beschlussvorschlag machen wollen. Der soll noch im April ins Kabinett kommen. Mal sehen, ob da was Großes rauskommt. Also es wird immer wieder vertagt und so der große Wurf ist eben nicht zu erkennen. Und das macht die Leute, glaube ich, mürbe.
Und so Unternehmerinnen wie Produzentinnen, zum Beispiel Film- und Fernsehproduzentinnen, Produzenten, ich glaube, dass die da auch das zu spüren bekommen auf eine ganz andere Art und Weise. Also es ist jetzt ein ungelenker oder vielleicht doch ein gelenker Versuch, eine Überleitung zu machen zu der Dame, die wir heute am Telefon haben werden. die du auch lange und gut kennst, würde ich mal behaupten, oder?
Ja, sehr gut. Eine ganz enge Freundin und eine ganz liebe Freundin und ein Lebenswerk, was sie schon bislang geschaffen hat. Aber das ist noch nicht abgeschlossen, sondern sie ist weiter ganz aktiv und produziert.
Eine von denen, die auch wirklich immer sich weiterentwickelt haben, immer neue Ideen haben und sich mit der Zeit nicht anpassen, aber also und genau, die ist schon mal überhaupt nicht angepasst. Ich kenne keine Frau, die so viel Feuer in den Augen hat wie sie, über 500 Produktionen alleine und ich habe auch mal ein Porträt über sie gedreht und habe da auch sehr schöne Momente mit ihr gehabt. Regina Ziegler ist bei uns am Telefon. Hallo!
Ja, hallo, ich freue mich, dass ihr mich sozusagen aufgespürt habt in Zürich.
Du bist in Zürich.
Ja,
was machst du da?
In Zürich. Ich gehe heute Abend mit Markus Eub in das Tina Turner Musical.
Oh, Wahnsinn. Das wird sicherlich grandios werden.
Ja, da ist Premiere und wir haben eine Einladung bekommen von Freddy Burger. Das ist der frühere Chef von Udo Jürgens, so habe ich ihn kennengelernt und seitdem sind wir in guten Kontakten und sehen uns manchmal. Und so haben wir gestern Abend verbracht mit seiner Frau und an ihm. Und jetzt wusste ich, jetzt gehe ich dann erst später zum Friseur, ist ja klar. Aber jetzt bin ich für euch da.
Das ist ganz lieb.
Ach, herrlich. Du sag mal, also du hast wahrscheinlich ein Netzwerk, ein Telefonbuch, das ist Gold wert, ne? Regina, also ja, du musst doch Leute kennen und du pflegst vor allem alle, bitte?
Das kriegt aber keiner außer mir.
Das ist ja auch dein Schatz, das ist ja auch dein Schatz. Sag mal, du bist eine oder die erfolgreichste Produzentin und du hast gestartet vor über 50 Jahren mit deiner Produktionsfirma. Als Frau damals ja wirklich eine Sensation. Wir reden heute über eine Fußballtrainerin bei den Männern. Das ist ja also heute die Sensation. Aber damals in dieser Männerdomäne war das ja ein Wagnis ohne Ende.
Ja,
wie bist du dazu gekommen?
Also, da ich feste freie Mitarbeiterin war, habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt versuche ich es mal selber und bin zum Gewerbeamt am Färbeliner Platz getapert, habe 60 Mark für die Gründung eines Filmunternehmens bezahlt und dann hatte ich das und dann dachte ich so, jetzt muss ich mal rankommen und da waren die ganzen Herren von Chamier und wie die alle hießen mit ihren Cadillacs und ich hatte nur einen VW-Bus und die dachten, es kann nicht sein, dass eine Frau in unsere Reihen kommt. Wir wollen das nicht. Der Einzige, muss ich sagen, der mich unterstützt hat, in dem sie sind toll und auf dem besten Wege, war Atze Brauner. Muss ich sagen, aber der hatte auch noch andere Gedanken, habe ich ihm aber dann gesagt, geht nicht.
Das können wir uns vorstellen, welche Gedanken der hatte.
So wurde die Firma gegründet und dann ging es um die Aufträge, die rankommen mussten, weil ich hatte ja jetzt auf Pump gelebt. Und wir haben keinen Auftrag gekriegt. Und dann haben Wolf und ich zusammengesessen und gesagt, okay, dann machen wir es eben alleine. Und haben einen ersten Spielfilm gemacht, der heißt Ich dachte, ich wäre tot. Und der auf Pump, also meine Freunde gingen auch schon ein bisschen aus meiner Nähe, weil sie nicht noch
anpumpen. Die wussten, dass du sie anpumpen willst, ja?
Ja, leider haben wir uns damals noch nicht gekannt.
Ja, na, ich hätte sofort investiert.
Das weiß ich doch. Deswegen sage ich ja, ich wäre sofort auf dich zugegangen und hätte gesagt, du kannst an meinem Erfolg bitte mitarbeiten.
Also du bist wirklich so in jedem Jahrzehnt hast du so deine großen Erfolge und bist mit der Zeit immer mitgegangen gefühlt. Ja, also hast dich auch selber neu erfunden, ne?
Ja. Stell dir mal vor, ich würde jetzt zu Hause sitzen und stricken. Also, obwohl, was ich unglaublich toll finde, muss ich euch schnell zurufen. Ich war noch niemals in New York den Film gemacht. Und da sind die Rechte jetzt wieder bei mir. Dann rief ein Theaterleiter aus Hamburg an und sagte, seine Klientel möchte gerne, ich war noch niemals in New York zeigen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, haben wir über die Konditionen gesprochen. Und dann sagt er, und ich will Ihnen sagen, das ist ein Strickkino. Ich sage, wie bitte? Strickkino?
Was ist denn das?
Das kommen die alle, die Mädels und Jungs, und stricken, während sie einen Film angucken. Das ist überall inzwischen gang und gäbe. Gibt es auch schon, habe ich gehört, im Verborgenen irgendwo in Berlin. Das müsste man da mal ein bisschen einfach mehr durchsetzen, dass man sowas macht. Ich meine, ich will kein Strickkino.
Aber du hast ja ein eigenes Kino da, das Filmkunst 66.
Ein herrliches, ja, da gehe ich auch ganz oft rein. Ja.
Dann können wir da auch stricken jetzt.
Ja, aber ich bin nicht so der Fan vom Strickkino, weil es sei denn, Klaus, du sagst, du bist sozusagen der Ehrengast beim Strickkino. Und dann würde ich das machen.
Muss ich denn auch noch stricken, ja?
Ja, wenn du Lust hast und so. Mhm.
Zwei links, zwei rechts, eine fallen lassen oder irgend sowas, ja. So. Nee, das ist nicht meine Passion, aber Strickkino heißt ja denn, dass wirklich junge Leute kommen. Das ist ja wiederum gut, wenn die ins Kino gehen. Ne?
Ja.
Kim war ja doch sehr stark und ist bis heute mit Fitzek verbändet. Du hast dir aber Fitzek ja auch gesichert, dass du Filme mit ihm machen oder mit seinen Stoffen machen kannst. Wie bist du an ihn rangekommen?
Das läuft andersrum, Klaus.
Aha.
Also.
Sich gegriffen.
Ich habe genau dies Jahr vor 20 Jahren Fitzek bei einer Party, die AVA damals gemacht hat, am Ammersee kennengelernt und hatte das Gefühl, das ist interessant. Und dann habe ich gedacht, und habe immer auch optioniert seine Bücher, aber kein Mensch wollte Fitzek. Und irgendwann haben wir es dann doch geschafft. Da hat RTL Passagier 23 gemacht. Und dann hatten wir noch so ZDF und ARD Kleinigkeiten. Und dann hat Fitzek kam zu mir und hat gesagt, Regina, ich möchte gerne nicht mehr woanders produzieren, sondern nur noch bei dir. Bist du einverstanden?
No.
Sebastian, was Besseres hätte dir gar nicht einfallen können.
Gute Entscheidung von ihm, ne?
Ja.
Wir warten auf zukünftige Produktionen und wir sind sicher, die werden uns viel Spaß machen. Alles Gute.
Halt.
Na, dann.
Ich habe noch erwähnt, es gibt einen Spielfilm, der im Oktober ins Kino kommt. Die Heimsuchung nach dem Roman von der Jenny Erpenbeck, den ich mit Volker Schlöndorff. Und ich glaube, dass der Film auch sein Publikum, nämlich ein großes, im Kino finden wird.
Mhm. Toi, toi, toi.
Danke.
Toi, toi, toi.
Alles Liebe und viel Spaß beim Musical.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Wunderbare Frau. Und sie hat ja so viel Schaffenskraft. Man darf sagen, sie ist 82 und macht so viele Produktionen. Und die fliegt über den Teich, die fliegt nach Los Angeles, nach New York. Mit Amazon ist auch nicht leicht zu verhandeln. Und so als deutsche Produktion einen Partner mit Amazon gefunden zu haben, das ist wirklich wahnsinnig und wichtig fürs Unternehmen. Ja, toll.
Die Fragen der Woche.
Bei dir liegen? Ach, sehr schön.
Habe ich schon rausgeholt hier. Welchen Wochentag magst du am liebsten?
Oh, ich mochte und mag, glaube ich, eigentlich immer noch den Samstag so besonders gerne.
Stimmt,
da weil da hat man, also ja, ne, man hat so das Gefühl, also jetzt bei einer arbeitsreichen Woche, wobei ich auch viel am Wochenende arbeite, aber das ist so, wir gucken in die Freizeit und haben aber noch gemeinsam, bereiten wir uns darauf vor. So ein Café besucht, es ist irgendwas anderes als unter der Woche. Ich mag das sehr.
Ja, und
sehr
die Geschäfte haben auch noch offen, ne? So, also das ist irgendwie, ist das, finde ich auch, der Samstag, würde ich auch sagen, ist so mit der schönste Tag. Hattest du als Kind ein Kuscheltier?
Ja, Tetzi. Tetzi ist mein Teddybär, der sitzt heute noch in meiner, da droben in meinem Schrank. Wie nennt man sowas? In meinem Kleiderschrank. So. Da sitzt Tetzi, der hat keine Arme mehr, weil die habe ich ihm irgendwie kaputt geschmust. Der ist auch genäht und dann habe ich ihn mal mit seinem Ohr immer an meiner Nase und so bin ich als Baby schon eingeschlafen. Das ist genauso alt wie ich. Und du?
Ja, naja, bei mir liegen ja die Bären nahe. Die sind ja mir bis ins hohe Alter erhalten geblieben. Also ich hatte auch einen Teddybär.
Ja, aber so ein persönliches, eigenes, ja, als aus der Kindheit.
Ja, na klar, aus der Kindheit schon ein Teddybär. Das ist, hatte man so damals. Die Jungen hatten so Teddybären. Die Mädchen hatten Puppen gehabt und die Jungen hatten Teddybären gehabt.
Ach, dann bin ich also als Junge quasi. Ich hatte ja, mehr klar, Teddys so als Puppen.
Kuscheltierchen ist ja heute auch noch ganz nett. Ja. Frage an Klaus, an welchem deiner unzähligen Golfschläge erinnerst du dich ganz besonders gerne zurück? Naja, natürlich vor allen Dingen an die, die denn doch gelungen waren. Ja, und an die man sich nicht so gerne erinnert, ist, darüber reden wir da nicht, ne? Also,
aber steht dann Golfschläge oder Golfschläger?
Golfschläge. Also so viele Golfschläger hatte ich ja auch nicht, weil da ich kaufe mir auch nicht jedes Jahr neue Golfschläger. Aber hier ging
es. Was kostet denn so ein Ding?
Ja, das ist unterschiedlich. Also so ein großer, so ein Driver, der für die Abschläge, der kostet schon ein paar hundert Euro. Und dann gibt es aber auch so Sets zusammen und so. Kannst auch die von der früheren Saison kaufen, die sind dann nicht mehr so teuer. Aber es gibt ja Verrückte, wie überall, wie beim Skifahren auch. Die müssen ja immer das neueste Equipment haben. Dann kannst du ins Geld gehen, aber wenn du ein vernünftiger Golfer bist, dann spielst du deine Schläger doch sehr lange. Frage an Kim, was ist deine Lieblingszeile aus einer deiner Songs?
Oh. Nach den Schlagsekunden habe ich sogar neue Fehler erfunden. Das mochte ich immer sehr gerne, habe ich sogar neue Fehler erfunden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich beim Friseur so eine Zeitschrift in der Hand hatte, in so einem Psychologie-Teil, und da ging es um Fehler machen. Und da beschrieb eine Frau das so, dass sie das Gefühl hat, sie macht nicht nur Fehler, sondern sie erfindet die auch alle. Und da habe ich mir das notiert, so mache ich das mit Zeilen, dass ich die dann immer irgendwo in irgendeinem Handy oder Notizbuch notiere und dann werden die verwertet.
Wann hast du das letzte Mal einen Brief mit der Hand geschrieben?
Das mache ich zu selten, aber ich mache es. Also so Dankesbriefe schreibe ich ganz häufig, so nach Produktionen.
Ich weiß das selber gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal handgeschriebenen Brief geschrieben habe, weil das ja wirklich, macht man ja so selten. Es gibt aber Menschen, die A, eine tolle Handschrift haben und B, wirklich seitenweise noch heute handschriftliche Briefe dir schicken. Das finde ich ganz toll. Ich sammle die sogar, weil das so selten geworden ist.
Gut zu wissen.
Also schreib mir mal, dann kommst du, ja. Kommst du in die
deine Sammlung.
Genau, ne? Das ist schon alles sehr schön. Ja, na wunderbar. Ja, ich glaube, wir sind wieder mal so am Ende und ich wünsche dir noch schöne Zeit.
Ich merke aber wieder, es ist, danke dir. Ich merke, es ist gut so. Man kann es auch so machen. Es ist viel schöner, wenn wir zusammen sitzen und uns unterhalten, uns direkt anschauen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Hm? Das soll ja auch wieder so
das
werden.
Das machen wir nächste Woche
das
wieder.
Ist ja nur die Ausnahme, die absolute Ausnahme. Ja. Und du fährst ja mit der Bahn zurück, also weil ja wieder irgendwie Lufthansa streikt ja wieder in allen Bereichen. Mal macht das Cockpit, mal macht das Kabinenpersonal, die wechseln sich jetzt so ab. Also das geht einem schon ganz schön auf den Keks.
Ja, macht ja die Bahn Gott sei Dank nie einen Streik, ne? Aber ja, ich fahre mit der Bahn und ich freue mich. Ich freue mich jetzt auch wieder auf zu Hause und ich freue mich auf Berlin. Und mein Lieber, ich grüße dich. Ich grüße euch alle, die ihr uns hört. Und bis nächste Woche.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Jetzt auch zu sehen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr im RBB-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, wir sind Levi Pernell und Fabian Raschergei.
Wir haben einen Podcast, der heißt Musste durch.
Wenn ihr den noch nicht kennt, dann hört gerne mal rein, weil wir sind wir und hört gerne zu.
Genau, wir reden über das Leben, über unseren Lifestyle. Über die Welt und wir geben gerne Rat. Also falls ihr Probleme habt, ist das der Podcast für euch.
Ja, musst du durch. Hört ihr in ARD Sounds und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf euch.
Genau, musst du durch steht für Entertainment, Unterhaltung und Entertainment.